Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Die Botschaften von Fatima sind längst auch im Herzen Afrikas angekommen. Welche Bedeutung sie zum Beispiel in Nigeria haben, wie sie den Glauben, die Spiritualität und den Alltag prägen, das schildern uns heute zwei Ordensschwestern der Gemeinschaft, unsere liebe Frau von Fatima. Das sind Schwester Maureen Ayuba, die lange als Novizenmeisterin tätig war, und die junge Novizin Schwester Dorcas Atta. Dieses Gespräch mit Berthold Pelster wurde aufgezeichnet bei einem Begegnungstag von Kirche in Not im vergangenen Oktober in München.
Die katholische Kirche in Nigeria ist eine vergleichsweise junge Kirche. Ihre geschichtlichen Anfänge liegen gerade einmal 100 bis 150 Jahre zurück. In dieser Zeit hat sich aber sehr schnell ein reiches kirchliches Leben entwickelt und so gibt es in Nigeria heute eine große Zahl von Ordensgemeinschaften. Darunter ist auch ein Schwesternorden unter dem Namen Unsere liebe Frau von Fatima. Zwei Schwestern dieses Ordens sind heute bei uns im Studio. Schwester Maureen Ayuba, sie war bis vor kurzem Novizenmeisterin, also zuständig für die Ausbildung junger Schwestern. Und sie hat eine dieser jungen Novizinnen mitgebracht, Schwester Dorcas Atta. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Thank you. Thank you.
Sister Maureen.
Schwester Maureen, Sie beide gehören der Ordensgemeinschaft Unsere liebe Frau von Fatima an. Was für eine Gemeinschaft ist das?
Die Gemeinschaft Unsere liebe Frau von Fatima ist eine Gemeinschaft nach diözesanem Recht. Sie wurde im Jahr 1965 gegründet durch den ersten Bischof von Jos, Bischof John Reddington. Er gründete unsere Gemeinschaft als eine einheimische Ordensgemeinschaft, die unsere reiche Kultur unserer afrikanischen Frauen nutzen sollte, um unser Volk zu evangelisieren von der Wurzel her. Unsere Ordensgemeinschaft ist sehr kontemplativ, zugleich aber auch sehr aktiv.
Was hat der Name Unsere liebe Frau von Fatima zu bedeuten?
Zu der Zeit, als Bischof John Reddington unsere Gemeinschaft gegründet hat, sah er, dass die Botschaft von Fatima für die ganze Welt von großer Bedeutung war. Daher hat er sowohl die Diözese von Jos als auch die Schwestern vom Orden unserer lieben Frau von Fatima, der Gottesmutter von Fatima, als Patronin anvertraut. Daher tragen sowohl unsere Ordensgemeinschaft als auch die Kathedrale unserer Diözese in Jos den Namen der Gottesmutter von Fatima.
Können Sie uns etwas über die Größe Ihrer Ordensgemeinschaft sagen?
Wir sind 68 Ordensschwestern in 18 Gemeinschaften. In vielen Teilen in den nördlichen Regionen von Nigeria, hauptsächlich in Plateau State, in der Erzdiözese Jos, in der Erzdiözese Kaduna, in den Diözesen Kano, Abuja, Niger, Lafia und vielen anderen.
Also sehr verbreitet. Schwester Dorcas, Sie sind eine der Novizinnen. Wo befindet sich denn das Noviziat Ihres Ordens?
Das Noviziat liegt in Kuru, südlich von Jos in Plateau State.
Und das ist eine Ansammlung von eher kleinen Dörfern?
Ja, das ist ein ländliches Gebiet.
Schwester Maureen, was ist denn die Spiritualität, das besondere Charisma Ihres Ordens, der ja mit den Botschaften von Fatima zu tun hat?
Unsere Spiritualität, das Charisma unserer Gemeinschaft besteht in dem großherzigen und spontanen Dienst an den Kindern Gottes. Und der Geist unseres Ordens ist Glauben in Einfachheit. Wir setzen unsere Begabungen und Talente für den Dienst an den Menschen ein. In einem Geist des Glaubens und der Einfachheit. Unsere Inspiration erhalten wir von der Gottesmutter Maria.
Wenn Sie sagen, Sie dienen den Kindern Gottes, wer sind denn die Kinder Gottes?
Kinder Gottes, das meint die ganze Menschheit. Alle Menschen überall auf der Welt sind Kinder Gottes. Unsere Berufung ist es, allen Menschen zu dienen, wo immer wir uns befinden.
Heißt das, dass Sie auch keine Unterschiede machen, zum Beispiel zwischen Christen und Muslimen? Nigeria ist ja ein multireligiöses Land.
Nein, überhaupt nicht. Vielmehr ist es für uns ein Vorteil, dass in unserem Ordensnamen das Wort Fatima vorkommt. Fatima war ja die jüngste Tochter des Propheten Mohammed. Das macht uns für die Muslime attraktiv. Auch, dass wir Frauen sind, macht es uns leichter, unter den Muslimen zu wirken. Wir helfen also sowohl Christen als auch Muslimen. Vielleicht ist es interessant zu wissen, erst vor 3 Tagen haben 2 muslimische Männer bei uns übernachtet. Sie waren von Saria gekommen und wir haben Waren bei ihnen gekauft. Anfangs waren sie misstrauisch, in unser Haus zu kommen. Wir aber haben ihnen in unserem Familienzentrum ein Nachtquartier gewährt. Wir haben ihnen sogar einen Platz und einen Teppich für ihr Gebet zur Verfügung gestellt.
Das Familienzentrum ist also auch eine Art Gästehaus, auch für Muslime?
Ja, genau, für Christen, aber auch für Muslime.
Muslime reagieren also sehr positiv auf den Namen ihrer Ordensgemeinschaft. Es gibt keine Kritik?
Überhaupt nicht. Sie reagieren sehr positiv, weil Fatima ja der Name einer der Töchter des Propheten ist.
Schwester Dorcas, Sie haben sich dieser Gemeinschaft angeschlossen. Was waren die Gründe für Ihre Entscheidung? Was war Ihre Motivation?
Was mich motiviert hat, gerade dieser Gemeinschaft beizutreten? Nun, mein Vater ist ein aktiver Katechet in der katholischen Kirche. Als junges Mädchen spürte ich das starke Verlangen in mir, ebenfalls das Wort Gottes zu verkünden. Schon in der Grundschule und später auf der weiterführenden Schule wurde dieses Verlangen immer stärker, Gott auf diese Weise zu dienen. Und als ich dann Schwestern aus dem Orden, unsere liebe Frau von Fatima, traf, war das für mich eine große Freude. Ihre Art des Glaubens und ihre Einfachheit haben mich stark beeindruckt. Auch die Art, wie sie mich behandelten. Als ich dann einige Monate bei ihnen verbrachte und ihr Gebetsleben kennenlernte, erfüllte mich das mit Mut und mit Hoffnung. Für die Schwestern stand Gott an erster Stelle in allem, was sie taten, und das hat mich sehr stark motiviert. Auch ihre große Freiheit, wie sie mit Christen und Muslimen gleichermaßen umgehen. Und ich dachte, wenn Gott diesen Geist auch mir schenken würde, dann wäre das der beste Weg für mich, Gott zu dienen. Das hat mich motiviert. Auch wenn ich mich immer noch anstrengen muss, diesen Geist, diese Spiritualität zu leben.
And how was it with you, Sister Maureen?
Wie war das denn bei Ihnen, Schwester Maureen? Wie kamen Sie auf die Idee, in einen Orden einzutreten?
Ich wurde in eine christliche Familie hineingeboren. Meine Mutter war anglikanisch, mein Vater katholisch, aber er starb schon früh. Ich war erst 6 Jahre alt. Ich war also getauft, und als ich aufwuchs und gefirmt wurde, da fand ich viel Freude und Erfüllung im christlichen Glauben. Ich habe die Güte Gottes in meinem Leben erfahren und ich habe überlegt, wie ich antworten könnte auf all das Gute von Gott, auf seine Liebe zu mir. Und ich hatte das Verlangen, alles zu geben, ihm zu dienen in den Menschen meiner Umgebung, die Güte und Liebe Gottes an die anderen Menschen weiterzugeben. Ich habe gebetet und Gott gebeten, mir wirklich zu zeigen, welches seine Pläne für mein Leben waren. Dabei habe ich viele Erfahrungen gemacht, die mir ganz klar gezeigt haben, wo Gott mich haben wollte. So habe ich die Fatima-Schwestern aufgesucht, habe mich bei ihnen beworben und wurde bei ihnen aufgenommen.
Und später wurden sie dann sogar Novizenmeisterin, ein Dienst, den sie noch bis vor kurzem ausgeübt haben. Welches sind denn aus Ihrer Sicht als erfahrene Ordensfrau die entscheidenden Eigenschaften einer guten Ordensschwester?
Eine gute Ordensfrau? Nun, an erster Stelle steht wohl der feste Wille, sein ganzes Leben Gott hinzugeben, ohne Vorbehalt, Gott mit Leidenschaft zu lieben. Das wichtigste Merkmal ist die Liebe zu Gott, der Wille, alles einzusetzen, ohne auf die Kosten zu schauen. Wenn es diese starke Liebe zu Gott gibt, dann ist man verbunden mit Gott und erhält Inspiration von Gott. Die Werte Gottes werden dann zu den eigenen Werten. Und diese eigenen Werte teilt man dann mit allen Kindern Gottes.
Schwester Dorcas, Sie sind noch Novizin. Sie lernen noch, eine gute Ordensschwester zu werden. Gibt es da auch schwierige Dinge zu lernen?
Ja, um ehrlich zu sein, es gibt tatsächlich Momente, die schwierig sind. Es ist ein ständiges Bemühen, die Ideale zu leben. Aber im Gebet habe ich immer erfahren, dass Gott mir tatsächlich hilft, den Mut zu fassen und auch die feste Hoffnung zu haben, dass ich mit Gottes Hilfe alles tun kann. I can do all
things. Und gibt es auch Dinge, die Ihnen sehr leicht fallen? Beten zum Beispiel?
At times praying is somehow easy. Ja, manchmal ist Beten sehr einfach. Aber zu anderen Zeiten erfordert es auch sehr viele Opfer. Ich habe herausgefunden, wenn ich mich mit den Lehren und der Moral der Kirche beschäftigt habe, sie verinnerlicht habe, dann fällt es mir sehr leicht zu beten. Aber wenn ich eher egoistisch gedacht habe, dann fiel mir das Beten schwer. Aber immerhin habe ich daraus etwas gelernt, nämlich in all meinem Tun stets Gott an die erste Stelle zu setzen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Über zwei Schwestern der afrikanischen Ordensgemeinschaft Unsere liebe Frau von Fatima in Nigeria geht es heute. Kirche in Not hatte die Schwestern Maureen Ayuwa und Schwester Dorcas Atta im vergangenen Oktober zu einem Begegnungstag nach München geladen. Danach standen sie uns in unserem Fernsehstudio Rede und Antwort.
Schwester Maureen, welche Aspekte der Botschaften von Fatima fließen denn in Ihr alltägliches religiöses Leben ein?
Der wichtigste Aspekt der Botschaften von Fatima für unser religiöses Leben, für unsere Ordensgemeinschaft der Fatima-Schwestern, ist das Gebet. Als die Gottesmutter Maria den Hirtenkindern erschien, trug sie ihnen auf, betet, betet, betet. Denn so viele Seelen kommen in die Hölle, weil niemand für sie betet. Die Gottesmutter verlangte, zu beten und Opfer zu bringen für die Bekehrung der Sünder. Und sie bat die Kinder, für den Frieden zu beten. Es war ja die Zeit des Ersten Weltkriegs. Deshalb ist die wichtigste Aufgabe von uns Fatima-Schwestern auch das Gebet. Wir stehen morgens um 4 Uhr auf, manche Gemeinschaften auch um 4:30, andere um 4:45. Dann haben wir eine Stunde Anbetung vor dem Allerheiligsten jeden Tag, um mit Jesus Christus verbunden zu sein, der Nummer 1 in unserem Leben. Von ihm erhalten wir Inspiration, von ihm erhalten wir Kraft und Stärke und wir übernehmen und verinnerlichen die Werte seines Evangeliums. Und dann gehen wir hinaus zu den Menschen, um ihnen zu dienen und diese Werte mit ihnen zu teilen. Also Gebet und Opfer bringen, Hingabe ohne Vorbehalt, die Anforderungen unserer Aufgabe, haben, Tag für Tag. Die Herausforderungen unseres Apostolates, die Freuden und Sorgen, all das nehmen wir im Glauben an. Auch die harte Arbeit und das Gebet und die Opfer für die anderen.
And what about the Welche Rolle spielt denn das Gebet des Rosenkranzes?
Alle unsere Gemeinschaften beten den Rosenkranz. Jeden Tag, wie es die Gottesmutter in Fatima gewünscht hat. Auch der erste Samstag eines jeden Monats wird in der Weise begangen, wie es die Gottesmutter in Fatima gewünscht hat. Wir legen an diesen Samstagen die Beichte ab und beten alle 20 Gesetze des Rosenkranzes. Und wir bringen Opfer, um Buße zu tun. Freitags verzichten wir in allen unseren Gemeinschaften auf das Mittagessen, um ein Opfer zu bringen, um Buße zu tun und zu beten für die Anliegen der ganzen Welt. Das also sind einige Aspekte der Botschaften der Gottesmutter von Fatima, die wir in unserem Leben umzusetzen versuchen.
Sie haben aber auch schon angedeutet, dass Sie ein aktiver Orden sind, der sich sozial engagiert. Wie sieht denn Ihre karitative Arbeit aus?
Der Gründer unserer Gemeinschaft hat uns da keine Grenzen gesetzt. Er hat uns aufgefordert, auf die Nöte der Menschen zu achten und die Zeichen der Zeit zu lesen und großherzig darauf zu antworten. Wir Fatima-Schwestern engagieren uns in der Erziehung, der Krankenfürsorge, in der Sozialarbeit, in der Seelsorge. Wo auch immer Bedarf besteht, überall dort wollen wir großherzig helfen.
Helfen denn auch schon die Novizinnen bei diesen vielfältigen Aufgaben mit?
Ja, wir praktizieren diese Arbeit auf unserem eigenen kleinen Weg. Wir haben unser eigenes Apostolat. Wir besuchen die Menschen in den umliegenden Dörfern, teilen unser Leben mit ihnen und helfen ihnen in ihrem Alltag. Aber auch bei den Arbeiten in unserem eigenen Haus versuchen wir, Opfer zu bringen, alles mit Großherzigkeit zu tun und unsere Talente und unsere Zeit einzubringen. Alles aber tun wir aus Liebe zu Gott und so gut wir es können, nach besten Kräften.
Schwester Maureen, welche Bedeutung hat denn das Christentum für Nigeria?
Die Bedeutung des Christentums für Nigeria liegt darin, uns zu helfen, unser Leben in Liebe zu gestalten. Christsein heißt, den Fußspuren Jesu zu folgen, dem Meister, und seinen Lebensstil zu übernehmen, mit Liebe, Frieden, Einmütigkeit und Brüderlichkeit. Das Christentum verbindet uns zu einer Einheit. Es macht uns zu besseren Bürgern unseres Landes, zu besseren Bürgern der Welt und zu besseren Bürgern im Reich Gottes hier auf Erden.
Unfortunately, so far Nigeria is a country that has a lot of social problems.
Nigeria hat aber noch viele Probleme. Es gibt soziale Ungerechtigkeit, die Korruption ist weit verbreitet. Ist das Christentum gerade angesichts dieser Probleme nicht genau das Richtige und von großer Dringlichkeit?
Sehr, sehr notwendig für Nigeria. Darum werden wir so sehr gebraucht. Evangelisierung ist dringend nötig für Nigeria. Das Christentum ist zwar schon da, aber es muss auch im Alltag verwirklicht werden. Eine Sache, die ich persönlich interessant finde, ist, ich habe mit großer Leidenschaft Theologie studiert, übrigens mit der Unterstützung von Kirche in Not. Dieses Studium hat mir geholfen, das Christentum besser zu verstehen und die christlichen Werte, aber auch das alltägliche Leben besser zu verstehen. Und die Leidenschaft, das Verlangen geweckt, dafür zu arbeiten, Lehre und Alltag miteinander zu verbinden. Es gibt einen tiefen Graben zwischen dem christlichen Glauben und dem Handeln im Alltag. All unsere Bemühungen, all unsere Arbeit mit den jungen Menschen, mit den Kindern, auch mit den Frauen, all das soll helfen, diesen tiefen Graben zu überbrücken zwischen dem Glauben und der christlichen Praxis. Gerade wir Frauen haben ein besonderes Talent dafür. Wir Frauen sind gut als Brückenbauer. Wir sind entschlossen, unsere weiblichen Talente genau dafür einzusetzen, den tiefen Graben zu überwinden zwischen dem Glauben, der wunderschön ist, und der Praxis, die noch weit davon entfernt ist. Wir wollen die Praxis weiterentwickeln, damit sie immer mehr in Übereinstimmung kommt mit den Werten des Evangeliums. Unser Leben als Christen soll wirklich das Leben Jesu Christi widerspiegeln. Das Leben der Zusammengehörigkeit, der Liebe, Einmütigkeit, des Friedens. Es ist eine Berufung, die unser ganzes Leben bestimmt, bis zum Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. So lange werden wir daran arbeiten und uns darum bemühen, bis Jesus wiederkommt. Und wir sind nicht allein in diesem Bemühen. Es gibt so viele Mitstreiter in unserer Gemeinde und außerhalb, die uns auf vielfältige Weise unterstützen, damit wir fähig sind, diesen Auftrag Christi zu erfüllen.
Das Jahr 2017 war das Jahr des 100-jährigen Jubiläums von Fatima. Die katholische Kirche in Nigeria hat das Jahr 2017 zu einem marianischen Jahr erklärt. Welche Bedeutung hatte dieses marianische Jahr für Ihre Ordensgemeinschaft?
Wow, wir fühlten uns an der Spitze der Welt. Schon ein Jahr vorher, seit 2016, haben wir uns auf dieses Jahr vorbereitet. Wir begannen mit dem Besuch des Engels in Fatima. Die katholische Bischofskonferenz rief ein marianisches Jahr aus in Vorbereitung auf das Fatima-Jubiläum. Unser Erzbischof Ignatius Kaigama hat seine ganze Diözese ausdrücklich uns Fatima-Schwestern anvertraut. Wir sollten dafür sorgen, dass jede einzelne Familie in dieser Diözese marianisch werden würde. Die ganze Erzdiözese sollte sich dieses Anliegen zu Herzen nehmen und sich die Botschaften von Fatima zu eigen machen, sich darum bemühen, die Botschaften zu leben und noch mehr bekannt zu machen. Und nicht nur in der Erzdiözese, sondern in der ganzen Welt. Und so haben die Fatima-Schwestern in allen Schulen die Botschaften von Fatima bekannt gemacht. Den Kindern, den Jugendlichen, den Studenten, aber auch den Erwachsenen. In den Botschaften von Fatima geht es ja an erster Stelle um den Frieden für die Welt. Diese Aufgabe geht weiter. Die Generaloberin unseres Ordens und auch ein eigenes Komitee von Fatima-Schwestern setzen sich dafür ein, sowohl auf der Ebene der Diözese als auch auf nationaler Ebene. Und am 13. Oktober 2017 wurde das ganze Land Nigeria erneut der Gottesmutter Maria geweiht, in der Stadt Benin. Unsere Fatima-Schwestern haben diese Weihe zuvor für sich in Jos abgelegt und haben es dann noch einmal in Benin getan.
Unser Gespräch geht schon dem Ende zu. Würden Sie also sagen, dass die Botschaften von Fatima auch für unsere heutige Zeit noch von Bedeutung sind?
Ja, ohne jeden Zweifel sind die Botschaften der Gottesmutter von Fatima auch für unsere heutige Zeit noch von entscheidender Bedeutung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Fatima-Botschaft gerade für unsere heutige Zeit noch viel wichtiger ist als für die letzten 100 Jahre. Wenn wir auf unsere Welt heute schauen, große Teile der Welt sind doch gestört und kaputt. Viele Länder befinden sich in einer Krise. Es gibt Konflikte in verschiedenen Teilen der Welt. Das ist auch der Grund, warum unser letztes Generalkapitel im Jahr 2014 sich damit beschäftigt hat. Das Thema dieser Versammlung lautete Fatima-Schwestern in einer Welt voller Krisen. Es ging um unsere Berufung, Werkzeuge des Friedens zu sein in einer Welt voller Krisen. Und diesen Frieden brauchen wir alle, egal ob wir Christen sind oder Muslime oder Ungläubige. Wir brauchen Frieden, Liebe und Freude. Daher gilt die Fatima-Botschaft für alle Generationen.
Und noch eine letzte Frage, Schwester Maureen. Welche Vision haben Sie für Nigeria?
Meine Vision für Nigeria ist, dass wir ein Volk sind, das in Eintracht, Liebe und Frieden zusammenlebt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit und eine gute und sichere Rückreise nach Nigeria. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Soweit also der erste Teil unserer heutigen Sendung. Wir sprachen über die Ordensgemeinschaft Unsere liebe Frau von Fatima in Nigeria. Die verbleibende Zeit wollen wir jetzt nutzen, um Ihnen ein neues Format zu präsentieren. Wir wollen ab heute in unregelmäßiger Folge christliche Bücher vorstellen, neue, aber auch schon ältere, die dabei helfen können, einen christlichen Lebensstil zu unterstützen. Die Beiträge sind Bearbeitungen der Fernsehproduktion Buchgespräche von Kirche in Not. Und den Anfang machen wir heute passend zur Passionszeit mit einer Besprechung des Buches Via Dolorosa, der Kreuzweg Christi, verfasst von Monsignore Florian Kollfaus. Die Fragen zu dem Buch stellte ihm Anselm Blumberg. Dieses Interview hören Sie gleich nach einer kurzen Musik.
Herzlich willkommen, Monsignore Kollfaus.
Vielen Dank, grüß Gott.
Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Kreuzwegbetrachtungen zu schreiben?
Nun, das ist mir nicht irgendwann bei abends im Sessel eingefallen oder vielleicht vom Fernseher, so nach dem Motto, was könnte man denn machen? Nein, dieser Kreuzweg ist entstanden in einer Zeit, in der es mir persönlich sehr, sehr schlecht ging, wo ich selbst wirklich ein sehr schweres Kreuz zu tragen hatte, wirklich große Probleme hatte. Und ich vielleicht, manche Leute machen vielleicht die Erfahrung, im Beten auch gar nicht mehr weitergekommen bin, wo ich gemeint habe, ich rede gegen eine Wand und deswegen schreiben wollte, einen Kreuzweg schreiben wollte, sozusagen betend schreiben wollte, um mein Kreuz vor den Herrn zu bringen, um irgendwie auch seine Antwort sozusagen herauszufordern, indem ich einen Kreuzweg schreibe.
Sie waren auch schon in Jerusalem auf der Via Dolorosa. Was empfanden Sie damals, als Sie den Kreuzweg dort beteten?
Das Interessante für mich war die Normalität der Stadt natürlich, beziehungsweise das laute Treiben in der Via Dolorosa. Da sind Pilger, da sind Geschäftsleute, da sind Bars, da ist das Leben in all seinen Facetten ganz normal und niemand denkt, dass das die Straße war, auf der wir erlöst worden sind, die Straße, die nach Golgotha hinaufgeführt hat. Und das ist für mich so ganz charakteristisch für das Christentum. Im Alltäglichen, im Menschlichen verbirgt sich das Göttliche, ja das Heil, eben weil unser Erlöser, Gott und Mensch, in einer Person ist, eine göttliche Person mit einer menschlichen Natur. Und ja, da zu erleben, dass uns hier an diesem konkreten Ort wirklich erlöst hat, dass er hier wirklich gelitten hat, auch wenn ich das jetzt nicht mit frommen Gefühlen nachvollziehen kann, das ist schon beeindruckend.
Ihr Buch Via Dolorosa ist reichlich illustriert. Das Buch zeigt Bilder von den Kreuzwegstationen auf der Via Dolorosa. Auf was haben Sie da geachtet, als Sie die Bilder mit Ihrem Verleger zusammen ausgesucht haben?
Es ging eigentlich darum, eine gewisse Spannung herzustellen zwischen den Texten, die teilweise sehr große Worte Jesu in den Mund legen, mit ganz konkreten Bildern, um ein bisschen das auszudrücken, was ich eben gesagt habe, Göttliches und Menschliches, Alltägliches und Besonderes, Sünde und Heiligkeit zusammenzubringen. So sind manche Bilder, ohne das jetzt abfällig sagen zu wollen, banal, alltäglich. Man sieht ein Straßeneck. Ja, aber genau an diesem Straßeneck ist der Erlöser gefallen und hat sein Blut vergossen. Also das immer wieder in den Blick zu bekommen, Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, der Ewige, der in der Zeit an einem konkreten Ort gelebt und gelitten hat. Die Fotos sollen dazu helfen, ja, im Zusammenhang mit dem Text das ein bisschen besser zu verstehen.
Der Text ist ja in der Ich-Person aus der Perspektive Jesu geschrieben. Wer oder was hat Sie denn dazu inspiriert, die Gefühle, die Gedanken, den Blick Jesu zur Sprache zu bringen?
Die Idee kam mir aus frommer Neugierde. Ich wollte wissen, was Jesus gedacht hat. Und ich habe dann versucht, ich habe ja gesagt, dieser Kreuzzug ist entstanden in einer schwierigen Zeit für mich, ihn zu fragen, ja, was hast du denn gefühlt? Wie war das? Wie ging es dir da? Zumal viele Kreuzwege oft zu nett sind. Da ist Jesus, der leidet zwar, aber irgendwie ist er der tolle Held, der fast leichtfüßig die Via Dolorosa nach oben rennt, dreimal stolpert und dann heldenhaft am Kreuz stirbt. Aber dass er wirklich leidet, dass er verlassen ist, dass er aus menschlicher Sicht nicht mehr weiter weiß und am liebsten aufgeben würde und sich dann doch durchringt, das Kreuz zu tragen. Darum ging es mir, das zu zeigen. Und es ging mir darum natürlich, ihn sprechen zu lassen, damit es ein persönlicher Text wird. Er spricht jetzt zu mir. Beim Beten machen wir vielleicht alle den Fehler, dass wir selbst zu viel reden und zu wenig Gott reden lassen. Ja, in diesem Kreuzweg redet der Herr selbst. Und es geht eigentlich nur darum, ihm zuzuhören, ihn zu Wort kommen zu lassen.
Jesus spricht nicht nur über seine Gedanken, sondern er redet auch den Beter direkt an. Was wollten Sie mit dieser Unmittelbarkeit bewirken?
Ich wollte deutlich machen, dass Jesus die Via Dolorosa nicht hinaufgeht für die Menschheit als anonyme Masse, sondern für jeden Einzelnen, das heißt für mich. Selbst wenn ich der einzige Mensch auf dieser Welt wäre, er hätte genau das Gleiche getan. Jesus spricht sozusagen immer in der Einzahl, er spricht immer direkt und alles, was er Zeit seines Lebens sagt und dann vor allem, wenn es zu seinem Höhepunkt kommt am Kreuz, das sagt er zu mir. Und das wollte ich noch einmal deutlich machen, indem das Gebetbuch nicht in der Wir-Form, sondern in der Ich-Form gehalten ist und nicht in der Ihr-Form, ich sage euch, sondern Jesus sagt immer, ich sage dir, zu dir sage ich was, mein Freund, mein Kind, der du mir jetzt nachfolgst.
Jesus ereilt ja ein ungerechtes Urteil, sogar ein Todesurteil. Damit nimmt er alle Bosheit, alle Ungerechtigkeit der Menschheitsgeschichte auf sich. Mit welcher Strategie überwindet er das Böse und die Ungerechtigkeit?
Das bleibt natürlich im Letzten immer ein Geheimnis. Das Leiden ist eigentlich immer eine Nummer zu groß für uns. Das war es auch in gewisser Weise für Jesus. Er stürzt ja unter dem Kreuz. Seine Strategie ist die Liebe. Zu sagen, ich liebe den Vater, deswegen tue ich's. Ich liebe die Menschen, deswegen tue ich's. Ich spüre zwar den Schmerz und er übersteigt meine Kräfte, meine menschlichen Kräfte, aber ihr seid es mir wert. Also ein Vater, eine Mutter, die für ihre Kinder leiden, ahnen, was das für eine Strategie ist. Je mehr man liebt, umso erträglicher wird der Schmerz, ohne dass er aufhört zu brennen und furchtbar zu sein.
Jesus sagt ja, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Warum ist es denn eigentlich nicht genug, dass er als Erlöser leidet? Warum lädt er auch uns ein, zu leiden und das Kreuz zu tragen mit ihm?
Das ist eine ganz gute und wichtige Frage. Warum müssen wir leiden? Es wäre so schön, wenn wir nicht leiden müssten. Und man könnte natürlich zu Recht ganz fromm sagen, ja, aber Herr, es genügt doch, was du gemacht hast. Warum auch ich? Weil das die Liebe ist. Weil Jesus uns nicht sozusagen mit einem Schnipp erlöst hat, sondern weil er sagt, ich will, dass ihr mit mir Miterlöser seid, dass ihr mit mir mitgeht, dass ihr auch anderen helft, erlöst, frei zu werden und letztlich in den Himmel zu kommen. Weil dann auch, wenn einmal alles, wirklich alles gut sein wird im Himmel, wir uns daran freuen dürfen, dass wir anderen geholfen haben, dorthin zu kommen. Also das, was uns Jesus jetzt zumutet, und es ist eine Zumutung, wird eines Tages für uns zur größeren Freude werden, weil wir mitgeliebt, mitgeliebten und so miterlöst haben.
Der irische Schriftsteller C.S. Lewis schreibt einmal, ich zitiere ihn, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Warum sind gerade die Schmerzen ein Ort der Begegnung mit Gott?
Die Schmerzen sind ein Ort der Begegnung mit Gott, weil sie mich buchstäblich spüren lassen, dass ich Geschöpf bin, Ich bin gar nicht der tolle Kerl, der alles im Griff hat, sondern ich bin ein Geschöpf, das leidet, das sich nicht selbst erschaffen hat. Und ich merke auch, dass ich mich selbst nicht erlösen kann. Ich komme aus diesen Schmerzen nicht raus, ich kann schreien, ich kann weinen, ich schaff's nicht allein, ich brauche Hilfe. Und so dankbar ich bin, schon wenn ich eine Grippe habe und mir bringt jemand einen Tee ans Bett, weil ich kaum aufstehen kann, für diese kleine Geste bin ich so dankbar. Umso dankbarer bin ich, wenn ich bei wirklich schwerem Leid menschliche oder gar göttliche Hilfe erfahre. Also das Leid, es kann verbittern, ja, es kann aber auch zu Güte, zu Dankbarkeit erziehen und mich näher zu Gott bringen, weil ich merke, ganz schmerzlich, dass ich vollkommen von ihm abhänge, aber doch in seiner liebenden Hand geborgen bin und nicht fallen kann.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Gott uns zutraut, durch das Kreuz gesund zu werden. Inwiefern kann denn das Leiden auch eine Heilung bewirken?
Ja, zunächst einmal, Schmerzen müssen oft in Kauf genommen werden, um gesund zu werden. Der Besuch beim Zahnarzt ist für jeden von uns etwas ganz Unangenehmes. Es muss aber sein, sonst kriegen wir faulige Zähne und das ist noch schlimmer. So ist es auch mit dem Leiden, das Gott uns zumutet. Es dient immer einem Wachstum in Guten. Und wie kann das passieren? Zum Beispiel, indem ich sensibler werde. Wenn ich leide, wenn ich Leid durchgemacht habe, bin ich sensibler und aufmerksamer für das Leid anderer. Wenn mir geholfen worden ist, werde ich anderen helfen. Das Leiden ist schmerzhaft, ist furchtbar, aber wenn ich es durchstehe, zumal mit Liebe und Glaube, dann kann ich dadurch tatsächlich ein besserer Mensch werden, ein gesunder Mensch, im Sinne eines guten Menschen, der für andere da ist.
Sie werden nun gleich uns eine Lesekostprobe geben aus Ihrem Buch. Sie haben sich entschieden für die 5. Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Warum gerade diese Station?
Ja, weil ich glaube, dass die 5. Station im Grunde den ganzen Kreuzweg zusammenfasst. Worum geht's? Dass ich mit Jesus das Kreuz trage. Und so unglaublich das klingt, weil er es ohne mich nicht schaffen würde. Weil er mich liebt, braucht er mich und will, dass ich mit ihm zusammen unter demselben Kreuz gehe.